Ja, eins für Deutschland nach Denise Hermann-Wick. Gemeinsam mit DSV-Damentrainer Christian Mehringer blicke ich zurück auf die vergangene Saison. Du erfährst, was der härteste Teil seines Trainerjobs ist. Außerdem verrät Christian, wer schon jetzt safe für den Weltcup-Auftakt an der Startlinie steht. Und Neuigkeiten gibt's aus Schweden, der Slowakei, aber auch Deutschland. Also, ab geht's.
Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene.
Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Leute, ich bin zurück am Montag und es sind nur noch 215 Tage bis zum ersten Weltcuprennen. Also nicht mehr lang, dann haben wir die 200 geknackt, aber darum soll es heute nicht gehen. Denn mein Gast, ihr habt's gehört, ist DSV-Damentrainer Christian Mehringer. Es geht von der Quali, Leute, in Schuschön über den starken Auftakt in Östersund bis hin zur durchwachsenen WM und natürlich auch bis zum Weltcup-Finale. Und dabei nehmen wir natürlich kein Blatt vor den Mund, wie ihr das kennt. Was lief gut, was lief nicht so gut im deutschen Team, was gilt's vielleicht jetzt auch zu verbessern. Und damit sind wir ja auch schon quasi in der Gegenwart, denn Sommerzeit ist Vorbereitungszeit. Welche Veränderungen wird es jetzt auch geben? Und das bedeutet gleichzeitig ja auch, es ist Lehrgangszeit. Was gibt es denn da vielleicht auch Neues? Wir wissen es, letztes Jahr waren die Deutschen zum ersten Mal beim Blink-Festival am Start. Wird es das wieder geben? Macht man da wieder mit? Oder sagt man, nee, hat uns nicht so viel gebracht, dieser Lehrgang in Norwegen. Es sind ja auch so komplexe Rennen mit verschiedenen Turnierbäumen, wo man eventuell schon in der ersten Runde ausscheiden könnte. Und dann sind die Rennen recht kurz, also bleibt man dabei oder eben nicht. Aber dazu muss man ja auch erstmal wissen, wie sind denn die Vorbereitungskader eingeteilt, die Lehrgangskader? Ja, und das habe ich natürlich versucht, aus Christian rauszubekommen. Und er verrät auch schon mal, wer ziemlich sicher wohl dabei ist, also schon beim Weltcup-Start dann in Kontiolahti, wo es ja sein wird, in Finnland, wie viele Plätze auch noch frei sind und wo auch die Quali stattfinden wird. Was mich aber auch interessiert hat, wie wird denn jetzt dieser Kader aufgeteilt? Denn wir haben so viele junge, starke Talente im deutschen Team, die vielleicht auch schon im kommenden Winter Richtung Weltcup schielen könnten, vorne mitmischen könnten. Und bedeutet das dann jetzt, dass wir einen riesigen A-Kader bekommen? Ich meine, am Ende ist es ja auch eine Frage des Geldes, denn mehr Leute im A-Kader bedeutet, man muss mehr Leute zu den Lehrgängen mitschicken und so weiter. Ja, seid gespannt, wie Christian und auch Sverre Olsby-Reuseland sich das überlegt haben. Und mit diesen vielen jungen Talenten, die ich angesprochen habe, da ist ja eigentlich eine glorreiche Zukunft für Deutschland im Biathlon schon prognostiziert. Müsste also auch ein Traum sein für einen Trainer, so eine Generation da gerade im Anmarsch zu haben. Aber ja, hört selber, was Christian dazu zu sagen hat. An der Stelle geht es jetzt erstmal in die News der Woche.
Frisch gewachst.
Starten wir doch direkt mal mit dem Knaller. Stina Nilsson, 30 Jahre alt, wird jetzt im Sommer 31, sagt nach 4 Jahren im Biathlon goodbye, hängt das Gewehr also an den Nagel und wechselt zurück zum Langlauf, beziehungsweise eher gesagt zu den Langdistanzen im Skilanglauf. Also das ist nochmal was ganz Besonderes. Ich habe mal nachgeguckt, da gibt es eine sogenannte Wettkampfserie, die heißt Ski Classics. Die gibt es auch erst seit 2011 und da gibt es dann Distanzen bis zu 100 Kilometern und dann häufig eben auch, oder ich glaube fast immer sogar im klassischen Stil. Also es wird nicht geskatet. Und das ist natürlich schon ein Hammer, ne? Also man wechselt als Olympiasiegerin im Langlauf, mehrfache Olympiasiegerin sogar, 2020 zum Biathlon und sagt dann nach 4 Jahren schon wieder, ich glaube, das macht für mich hier keinen Sinn mehr. Sie hat ja auch vor ein paar Wochen noch angekündigt, dass sie mit einer neuen Waffe einen kompletten Reset machen will, komplett von Null aufstarten will und dann wieder angreifen möchte im nächsten Winter. Ja, und dazu kommt es jetzt nicht. Ihr sei die Entscheidung wohl sehr leicht gefallen, weil sie so ein Entweder-Oder-Mensch ist, also entweder 100% auf die eine Sache oder 100% auf die andere, aber sie kann sich da nicht irgendwie aufteilen. Ja, war für mich persönlich immer eine sehr spannende Personalie, gerade diese Wechslerin vom Langlauf, sei es Denise Hermann-Wick, Anna-Maria Lampitsch, da ist man ja immer gespannt, wie sie läuferig zurechtkommen und gerade bei so einem großen Namen wie Stina Nilsson, das war bis 2018-19 im Langlauf vor allen Dingen, man muss sagen, ihr letztes Jahr im Langlauf war ja auch nicht mehr ganz so erfolgreich, aber bis dahin galt sie ja schon als ganz großes Talent, was da in den nächsten Jahren alles aufräumen sollte. Ja, und im Biathlon konnte sie da nie wirklich dran anknüpfen, sie hat dann immer gesagt, ja, sie kommt eher über den klassischen Stil, obwohl sie auch im Skating im Langlauf recht erfolgreich war. Also ich glaube, alleine daran kann es nicht liegen. Aber irgendwie auch die letzten 2 Jahre ging es eher zurück, hatte ich das Gefühl. Oder wenn man sich da auch die Zahlen anguckt, also läuferig hat sie da keinen Schritt nach vorne gemacht. In ihrer Erfolgsbilanz stehen am Ende 1 Weltcup-Podest und 3 IBU-Cup-Podeste in den Einzelrennen. Das muss man natürlich auch erstmal erreichen. Und mich persönlich hat sie auch eigentlich nur bei diesem 1 Weltcup-Podest beim Sprint in Kontiolahti damals wirklich überzeugt, wo sie die beste Laufzeit hatte. 3. ist sie damals geworden. Und da habe ich gedacht, jo, jetzt geht's rund hier. Das war der Startschuss für eine ganz große Karriere. Ja, aber das ging eher nach hinten los. Ich bleibe natürlich dran und gucke mir auch mal an, wie sie dann bei den Ski Classics jetzt performen wird, ob sie da zur alten Stärke zurückfindet oder ob sie vielleicht wirklich schon ihren Zenit 2018-19 überschritten hatte. Gehen wir weiter in die Slowakei. Paulina Bartowska-Fialkova war ein Jahr raus, war in Mutterschaftspause und hat jetzt über Instagram angekündigt, dass sie wieder zurückkommt. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass man sehen konnte, dass sie wieder trainiert hat in ihren Stories. Und jetzt ist es offiziell. Sie hat die Olympischen Spiele 2026 im Blick, ist ja auch gerade mal 31, also immer noch nicht so alt. Und vielleicht bekommt sie ja auch diesen Mutterschub mit, den man in den Leistungen oft schon gesehen hat bei anderen Athletinnen, die Mutter geworden sind und dann auch läuferisch nochmal ein bisschen was drauflegen konnten. Vielleicht hilft es auch bei der Ruhe am Schießstand. Sie hat jedenfalls in ihrer Pause gemerkt, dass sie wieder Bock hat aufs Training, auf die Wettkämpfe und das alles vermisst. Ihre Tochter bleibt natürlich erste Priorität, aber damit wieder eine Frau mehr, die vorne mitmischen könnte. Im Weltcup ist ja 2018-19 mal Sechste geworden, in ihrer letzten Saison noch 17. im Gesamtweltcup. Also, da sollte man sich in Acht nehmen und hat auch immerhin schon 9 Einzelpodien gesammelt. Davon hatte Andreas Birnbacher 16 in seiner Karriere und der beerbt nun Peter Sendel. Andi Birnbacher steigt nämlich auf vom Nachwuchstrainer, also Jugend- und Juniorenklassen, hoch zum B-Kader-Trainer, wird dann im nächsten Winter auch im IBU-Cup zu sehen sein, bei den Frauen. Denn er ist nun auch seit 2018 im Nachwuchsbereich zuständig gewesen und meint, da ist das Ende der Fahnenstange mittlerweile erreicht. Der nächste Schritt ist damit die logische Konsequenz. Und ich glaube, Leute, viele seiner Juniorinnen wird er wahrscheinlich diesen Sommer dann im B-Kader wiedersehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht dann dieser jüngere Kader auftritt, dass man im Weltcup nicht ganz so einen großen hat. Denn es wäre ja utopisch, wenn da nachher 12 bis 14 Athletinnen im A-Kader sind. Und unter anderem sind ja auch bei ihm Julia King, Julia Tannheimer und so weiter herangereift, beziehungsweise Julia King würde ich ein bisschen ausklammern, sie war ja in Norwegen unterwegs und auf die Nachwuchsposition rückt jetzt Alexander Wolf nach. Also wieder zwei große Namen hier auch im deutschen Trainerteam unterwegs. Ein anderer großer deutscher Name, über den es auch in der letzten Woche schon was zu berichten gab, Rico Groß, der ist wohl aktuell jetzt in der Lenzer Heide untergekommen, wird sich da hinters Fernglas stellen, zumindest für eine begrenzte Zeit erstmal. Anna-Maria Lampitsch hat sich jetzt auch auf Instagram dazu geäußert und war wohl auch ziemlich überrascht über diese Nachricht. Ist sehr traurig, dass sie sich trennen müssen und wohl auch von ihrem Verband, dem Slowenischen, sehr enttäuscht, dass das jetzt so gekommen ist. Sie hatten schon große Pläne, auch Richtung Olympia 2026. Ich meine, bei Lampitsch lief es ja auch, also ist ja auch ein Riesenschritt nach vorne gegangen im letzten Winter. Und da ist es sicher auch nur noch eine Frage der Zeit, bis das Podium fällt. Ja, und wie sie in ihrem Instagram-Post schreibt, hat der Slowenische Verband wohl auch die Entscheidung über die Köpfe der Athleten und Athletinnen hinweg getroffen. Und zu guter Letzt für diese Woche, Leute, hat Herbert Fritzenwenger, der ehemalige ZDF-Kommentator, der nach über 20 Jahren jetzt beim ZDF aufhört, in einem Interview ausgeplaudert, dass wohl Volker Grube schon mal der erste Part ist, der jetzt auf den Kommentatorensessel rückt beim ZDF im kommenden Winter. Kennt man ja vielleicht, hat in Ruhpolding zum Beispiel im vergangenen Winter kommentiert oder davor im Winter auch mal in Hochfilzen. Kommt, glaube ich, eher aus der nordischen Kombination. Aber ja, da merkt man schon die deutliche Verjüngung natürlich im ZDF. Ich denke, damit will man jetzt die richtig jungen Zielgruppen abholen Richtung 40 bis 50 oder sowas. Und damit ist der Expertenspot natürlich noch offen, weil Volker Grube den nicht bekleidet. Er ist dann eher der Reporter, der klassische Kommentator, der das Rennen wiedergibt. Und mal gucken, wer dann die junge Person an seiner Seite sein wird. Also, damit war es das mit den News für diese Woche und ich gebe ab ins Interview mit Christian Mehringer. Seid gespannt, was der Coach zu sagen hat. Let's go.
Auf die Runde.
Hallo Christian.
Ja, hallo Ron. Jetzt sind wir nur zu zweit, oder wie?
Ja, dir ist es auch gefallen, ne? Ich bin nur noch alleine hier. Aber so ist es nun mal. Christian, aber der ruhige April, der ist ja jetzt auch so langsam vorbei. Habe ich mal gerade gesehen, als ich auf den Kalender geguckt habe. Für dich ist er ja, glaube ich, gar nicht so ruhig. Hast du zumindest mal verraten. Hat es denn trotzdem noch für einen Urlaub gereicht?
Ja, klar ist der April immer wichtig für uns. Natürlich wieder alles nachzubereiten oder nachzubesprechen und auch wieder vorzubereiten. Aber in dem Jahr war es ja relativ einfach oder auch gut, weil ja doch die Saison relativ nah an den Osterferien liegt. Natürlich habe ich kleine Kinder, die möchten das nutzen für Urlaub und das haben wir eigentlich dann gleich genutzt, die ersten 2 Wochen, um dann auch wieder vollgestärkt für den April da zu sein.
Ja, das hört sich doch gut an. Du weißt ja, heute ist ja Montag, wo wir hier gerade sprechen, ne? Das heißt, diese Woche ist offizieller Start der Vorbereitung oder wie sieht's aus?
Ja, offiziell denke ich mal schon bei jedem. Natürlich ist der ein oder andere natürlich schon vorher ein bisschen im Training. Das heißt, dass er sich auch schon mal bewegt und vorbereitet. Bei uns jetzt hier in Ruhpolding, der offizielle Trainingsbeginn erst am 6. Mai. Also das heißt, die Athletinnen bekommen dann Training, was sie zu Hause durchführen, dass sie auch wieder gut reinkommen und dann werden wir gemeinsam starten am Stützpunkt.
Okay, das heißt dann, da sind wirklich alle dann in Ruhpolding am Start oder ist zum Beispiel eine Vanessa Vogt dann in Oberhof?
Nee, wie gesagt, das ist jetzt nur rein für den Stützpunkt gedacht, also Ruhpolding, 6. Mai, Vanessa ist natürlich in Oberhof oben, die Janina ist im Schwarzwald drüben in Schönwald, also jeder dort, wo er auch sein Zuhause hat.
Alles klar, haben wir das schon mal sortiert. Und wenn man mal so rausguckt, ne, vor allem bei euch im Süden, glaube ich, ja, das ist ja ein absolut verrücktes Bild zurzeit. Also sind ja schon fast norwegische Verhältnisse. Denn mit ein bisschen Glück könntet ihr noch auf Schnee trainieren, oder?
Ja, richtig. Die Schneefallgrenze, glaube ich, aktuell liegt so zwischen 800 und knappe 1000 Meter. Also hat schon relativ weit runtergeschneit. Auch ab und zu im Tal, bleibt natürlich jetzt nicht mehr ganz so liegen, wie es im Winter sein sollte, wenn es kalt ist und der Boden kalt ist. Aber ich habe auch schon ein paar Fotos und Videos gesehen, dass in Deutschland auch auf Schnee trainiert wird. Ja, interessant.
Ja, ich glaube, nächste Woche ist es nicht mehr ganz so, leider. Aber gut, damit fängt auch die offizielle Sommerzeit an. Ne? Aber lass uns doch mal beim Schnee bleiben und zurück in den November gehen zur Weltcup-Quali in Schuschön in Norwegen. Denn das war ja auch eine Neuheit für dich und auch für dein Team. Erzähl mal vorab, wie hat es dir denn so gefallen da oben?
Ja, Schuschön, das ist ein super Ort. Ich war schon öfters dort oben, vor allen Dingen in meinen Anfangsjahren. In den ersten zwei Jahren haben wir das gut genutzt. Daher war es in der Vergangenheit nicht immer so, dass dort der Winter eigentlich gleich kommt. Beziehungsweise hatten wir dort auch viele Probleme, wo wir auch mit Skiroller trainiert haben, was ja doch relativ weit südlich liegt. Dieses Jahr natürlich perfekt abgestimmt. Anreise, dann gleich wirklich Schneefall, dann kalte Temperaturen. Also waren wir sofort im Winterfeeling drin und konnte natürlich die ganzen Anlagen, ob im Stadion oder auch draußen, sehr gut nutzen als Training und Vorbereitung auf den Winter.
Ja, man muss ja sagen, es gab da einen Sprint- und einen Massenstart. Das ist ja auch für euch dann wirklich perfekt zur Auswertung, oder?
Ja, natürlich haben wir uns da das Programm von den Norwegern gehalten. Die machen immer einen Sprint und dann einen Massenstart. Natürlich war für uns schon wichtig, dass auch wenn wir den Massenstart machen, dass dort alle Athletinnen im gleichen Heat sind. Ja. Also das heißt, sie müssen auch im Sprint so performen, dass sie in die Top 30 sind, damit wir auch eine Vergleichbarkeit haben. Weil ansonsten wird es natürlich relativ schwierig, wenn eine Athletin oder zwei in einem anderen Heat startet. Ob sie dann Vor- oder Nachteile hatte, ist, glaube ich, ist unbedingt nicht immer produktiv, dass man dann auch da wirklich gute Ergebnisse bekommt. Aber wir hatten alle in einem Massenstart und ja, wir sehen halt schon, dass das die Zukunft ist, dass man natürlich Mann gegen Mann oder in Anführungszeichen Frau gegen Frau dort vor allen Dingen am Schießstand, aber auf der Strecke auch gut agieren können.
Ja, wenn wir mal ehrlich sind jetzt, also wären die nicht im ersten Heat alle gelandet, dann hättet ihr doch mit denen geredet, oder? Und gesagt, ey, hör mal, wir müssen jetzt schon gucken, dass wir hier alle vorne reinkriegen.
Ja klar, das haben wir im Vorfeld natürlich alles abgeklärt. Also wir sind jetzt da nicht blind hochgefahren und stehen da vor veränderte Tatsachen, sondern da haben wir mit den Norwegern da wirklich gut gesprochen, was für uns wichtig ist, was natürlich für sie auch wichtig war, weil sie natürlich auch eine Qualifikation hatten jetzt für den Weltcup. Ja. Und da sind wir eigentlich ganz gut zurechtgekommen mit denen.
Ja. Gut, und die Situation war ja damals so, Vanessa Vogt, Hanna Kebinger und Sophia Schneider, die waren ja schon gesetzt und damit waren ja noch drei Plätze dann frei für den Weltcup, die dann eben da in Schuschön ausgefochten wurden, beziehungsweise einer sollte ja über die Leistung dann gehen in dieser Quali, ne? Also über diese Rennen, die da vor Ort waren und zwei dann über Trainerentscheid. Aus welchen Gründen habt ihr euch denn für diese Variante da entschieden?
Ja, im Endeffekt haben wir das eigentlich jedes Jahr gleich. Ich denke mal, wenn man Rennen macht und eine Athletin dort natürlich sich in zwei Rennen jetzt auch deutlich absetzt. Bei Janina war es halt so, die war natürlich auch deutlich vorne. Dann glaube ich, hat sie auf alle Fälle einen Fixstartplatz sich verdient. Bei den Trainerentscheiden kommen natürlich auch immer viele Einflüsse hinzu. Natürlich sieht man so ein bisschen den Jahresverlauf. Was hat für ein Athlet für eine Leistungsentwicklung gemacht? Wie steht der Athlet gerade da? Natürlich sind die Ergebnisse dann ja schon auch wichtig, was jeder bringt. Aber ich sage so, für so einen Trainerentscheid hat man natürlich auch die Möglichkeit, dort Athletinnen mitzunehmen, die vielleicht nicht ganz vorne waren. War auch bei uns der Fall so, was keine leichte Entscheidung war. Rein von der Rangliste her war natürlich eine Selina Grotian oder Franziska Preuß knapp dahinter. Ja. Da war die Jule Frühwirt und die Anna Weidel ein Ticken weiter vorne. Aber natürlich sieht man jetzt auch mal, wir haben ja gesagt, okay, Leistungsentwicklung oder auch im Endeffekt das Entwicklungspotenzial jetzt bei einer jungen Athletin wie bei der Selina, die wirklich läuferisch da ganz vorne mit dabei war, aber auch einer mit Abstand der Jüngsten, die kann sich relativ schnell adaptieren vielleicht an den Weltcup, um ihr mal die Chance zu geben, sich dort zu messen. Ja, und mit der Franziska Preuß wissen wir auch das Leistungspotenzial, also wenn sie in guter Verfassung ist, ist sie eigentlich eine Kandidatin, die Richtung Podium läuft. Er ist natürlich für den einen oder anderen Athleten nicht immer ganz so sinnhaft, aber wir machen uns da schon auch Gedanken und möchten keine Leistung schmälern, aber haben natürlich schon so auch Parameter, vor allen Dingen Richtung Weltcup, wo es eigentlich nur um Podium geht oder ja mindestens Flower Ceremony, müssen wir schon auch den Athleten dann vertrauen, die auch das Potenzial dazu haben. Und deswegen haben wir uns für die Variante oder beziehungsweise den Athletinnen auch das Vertrauen geschenkt, dort in Östersund an den Start zu gehen.
Aber das heißt ja auch gleichzeitig dann, dass man den anderen wiederum nicht so das Vertrauen schenkt. Wie erklärt man denen das denn?
Ja, ich glaube, das ist der härteste Job für einen Trainer. Ja. Einerseits braucht man Vertrauen auf zu Athleten. Andererseits, glaube ich, kommt man dann oft auch mit negativen Nachrichten. Die kann man sicher nicht positiv verkaufen, dass jeder happy rausgeht, sondern eher im Gegenteil. Natürlich fließen dort viele Tränen, muss ihnen aber gleichzeitig auch eher eine Perspektive zeigen und sagen, okay, wenn du deine Arbeit gut machst oder auch im IBU Cup, wenn du dort deine Leistung bringst, ist die Tür zum Weltcup eigentlich immer wieder offen. Und wenn ich dort auch Selbstvertrauen mir hole, auch durch IBU Cup Siege zum Beispiel oder Podestplatzierungen, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß oder größer, im Weltcup dort eine gute Leistung zu bringen, als wie wenn ich jetzt mal anfange, ich fahre mal hin, habe vielleicht dort gleich mal negative Erlebnisse und steige dann ab Richtung IBU Cup. Ja, dann wird es oft auch wieder relativ schwierig hochzukommen. Also man darf es nicht immer zu negativ sehen. Wir machen uns unsere Gedanken. Wenn ich stabil auch irgendwo eine Leistung im IBU Cup bringe, hat man dieses Jahr auch gesehen, kann ich im Weltcup auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Und das muss ja auch das Ziel eines jeden Athleten sein, nicht nur im Weltcup zu starten, sondern natürlich dort auch ganz vorne mitzulaufen. Und das ist ja ist nicht ganz so leicht.
Ja, das stimmt. Aber da sprichst du schon was Gutes an. Der Kopf, der spielt ja auch mit. Also wenn man da viele negative Ergebnisse hat, dann ist das sicher auch nicht förderlich. Aber in der Rückschau muss man sagen, ihr habt genau richtig entschieden. Aber das weißt du natürlich vorher nicht. Und wie sehr nimmt dich denn dann selber auch so eine Entscheidung mit? Also liegst du da auch nachts schon mal wach und hoffst so, boah, hoffentlich war das nicht ein Fehler jetzt hier, die mitzunehmen und die nicht oder so? Also wie gehst du damit um?
Boah, klar, das glaube ich belastet jeden, der auch ein bisschen Menschlichkeit in sich hat, dass man da nachts oder die Nacht danach, nach den Gesprächen natürlich relativ schlecht schläft. Egal, ob es jetzt die Entscheidung betrifft, aber natürlich auch so sich ein bisschen in den Sportler reinversetzt und die sieht, wie die dann auch danach reagieren oder ja, dass da halt wirklich viele Tränen im Spiel sind. Es macht einen sicherlich happy. Es dauert mindestens eine Nacht und dann versucht man natürlich auch wieder gleich Kontakt zu den Athleten aufzunehmen, so ein bisschen zu stützen oder auch wieder positiv aufzubauen. Also mehr oder weniger auffangen, dass das Leben weitergeht und der Leistungssport, sondern es ist jetzt nicht vorbei und schaut, dass man gleich wieder auf Attacke-Modus geht und den anderen da oben das Leben so schwer wie möglich zu machen.
Gut gesagt. Muss ja sagen, auch im internationalen Vergleich, da war der in der Quali ja schon weit weg von den anderen Nationen. Also vor allem läuferig hinkt ihr da schon ein Stück hinterher. Und letztes Jahr, da hast du noch gesagt, so vor dem Weltcup-Start, boah, ich habe selten so ein gutes Gefühl gehabt und dann ist es ja auch richtig gut losgegangen. Wie war das denn dieses Jahr nach der Quali?
Ich glaube, die Qualifikation oder einmal der internationale Vergleich war enorm wichtig für uns, weil wir natürlich viele Themen hatten. Ich glaube jetzt auch vom Wachsbereich her, dass jetzt kein Flur mehr eingesetzt wird. War es jetzt nicht nur für uns die Sportlerinnen mal im internationalen Vergleich zu sehen, sondern auch das Material mal mit der stärksten Nation, sage ich jetzt mal grob so, zu messen, dass man dann auch die Zeit hat, bis zum ersten Weltcup zu reagieren und nicht einfach zum ersten Weltcup neuestes und fährt und denkt man, ja, man ist super drauf, man hat gutes Material und dann kommt da die erste Klatsche in Anführungszeichen und ist erst mal 2 Minuten weg. Also war das für uns eine wichtige Erfahrung, was wir, glaube ich, schon auch so ein bisschen geplant haben, um dann noch Zeit zu haben, uns auf den Saisoneinstieg zu konzentrieren. Und das war bei unserer Seite eher recht positiv. Auch wenn wir in Norwegen weit weg waren, die Athleten natürlich auch ein bisschen gekämpft oder gehadert haben mit ihren Leistungen. Aber hat natürlich auch der Ski ein bisschen Einfluss gehabt, weil es ja doch nicht so leicht in Anführungszeichen zu wachsen war. Mit Neuschnee, aber das, glaube ich, das Ruder haben wir gut rumgerissen und ja, waren wir schon mal happy, dass wir da den ersten Vergleich oder Standardwert hatten und dort jetzt weiterarbeiten konnten.
Ja, warst du denn auch so happy nach dieser Quali oder hast du schon gedacht, oh, das könnte böse enden jetzt hier in Östersund dann zum Auftakt?
Ja, klar, hat man nicht das beste Gefühl. Natürlich mit den Platzierungen oder den Leistungen, was wir gezeigt haben. Natürlich war uns oder ist uns auch bewusst nach dem Weggang von der Denise, dass wir jetzt dort nicht die absolute Top-Athletin dabei haben, die die anderen wirklich voll unter Druck setzt. Natürlich sind wir auch ein bisschen aus der Defensive rausgekommen. Ich glaube, die Erwartungen insgesamt waren es nicht so hoch. Natürlich wollten wir um das ein oder andere Podium mitkämpfen, wenn alles optimal läuft. Aber die Erwartungen waren es nicht zu riesig. Glaube ich jetzt von den Athleten selber nicht, waren die Ansprüche nicht zu hoch. Natürlich habe ich immer das Podium so ein bisschen im Blick. Aber insgesamt haben wir uns schon so eingeschworen, dass in Östersund dann eigentlich schon eine andere Stimmung da war, bevor der Start war.
Aber das müsste ja schon dann auch irgendwie so ein Moment sein, wo man als Trainer sich mal fragt, boah, war das jetzt vielleicht doch nicht so eine gute Vorbereitung hier bei uns oder wie war das?
Ach, wir wissen schon, natürlich haben wir auch einen norwegischen Trainer in unserem Lager, wie so Qualifikationen in Norwegen laufen. Das gibt es nicht so oft, dass die das so relativ offen gestalten. Und er weiß schon auch, dass natürlich jeder da seine Chance sucht und der einige sicher auch sei jetzt nicht immer in Obertopform waren, aber schon in einer sehr guten Verfassung. Und dass, wenn die in einer sehr guten Verfassung sind, dann das sicher auch international ganz vorn mitlaufen können. Und deswegen haben wir das halt kurz reflektiert, natürlich auch analysiert mit den Athletinnen. Aber sie haben danach auch gleich wieder so im Training irgendwo ihre Schwerpunkte gefunden, haben sich gar nicht zu viel beschäftigt, wie weit bin ich weg. Haben gesagt, okay, die nächsten 2 Wochen nutzen wir jetzt nochmal, um an den Feinheiten zu arbeiten, egal ob es am Schießstand war oder auch beim Laufen noch, so die Kleinigkeiten. Ja, und auf das haben wir uns eigentlich dann konzentriert und dann sind wir mal nach Östersund angereist und ja, dann hat es ja nicht so schlecht funktioniert.
Was erzählst du denen denn nochmal, wenn die jetzt so denken, boah, jetzt war es so schwierig hier und so, wie kriegt man die wieder im Kopf auch rum, dass die denken, ja, ich habe es doch trotzdem noch drauf?
Ja, natürlich muss ich an meine Stärken glauben. Wie gesagt, einer ist stärker vielleicht am Schießstand und trifft die ganzen Scheiben. Ein anderer ist beim Laufen vielleicht schon auch ein Ticken besser. Also man hat da auch den Vergleich untereinander. Zu weit weg waren wir dann nicht mit den Laufbesten. Ja, und wenn ich sehe, was die investiert haben oder wo ich jetzt auch vom Training her gerade herkomme, ist ja nicht so, dass jetzt die gesetzten Athleten oder sonst was, man konzentriert sich auf den Ende November. Und wenn Mitte November oder Anfang November so eine Qualifikation ist, heißt das nicht, dass ich jetzt dann schon in guter Verfassung bin, sondern trainiere relativ lange hin auch. Bin vielleicht auch noch ermüdet von dem Training. Und kann es dann auch ein bisschen besser einschätzen, dass ich sage, okay, ich habe mir jetzt nicht so frisch gefühlt, weil ja doch, wenn ich jetzt bis von Anfang Mai bis hierher wirklich jetzt gut trainiert habe und jetzt kommt so der Feinschliff mit weniger Umfang, mit ein paar Intensitäten setzen, dass ich auch aus der Erholung oder aus mein Körpergefühl einfach besser wird und da habe ich schon nochmal ein paar Prozent im Petto. Und natürlich arbeitet man sich natürlich auch im Team gemeinsam auf und bringt schon auch viel positive Dinge hin, wenn auch was negativ vielleicht war. Also jetzt nicht nur, okay, das war schlecht und da sind wir weit weg und getroffen haben wir nichts, sondern okay, was hat schon mal gut funktioniert? Okay, das eine Schießen war vielleicht nicht optimal. Wir sind schon mal 3 Runden im Massenstart ganz vorne mitgelaufen, dann haben wir irgendwo so den Zug verloren. Da fehlt dann noch so die letzte, sage ich mal, die Wettkampfhärte, dass wir da mithalten können. Aber das ist oft nicht viel, dann ist meistens nur so ein Müh. Und so hangelt man sich dann weiter, sodass man das dann auch wieder positiv ummünzt und sagt, okay, und jetzt haben wir noch die 2 Wochen Training. Was können wir dann noch machen? Individuell, okay, an den kleinen Schrauben, an den kleinen Schrauben. Und dann lassen wir mal die Zukunft oder beziehungsweise den Weltcup auf uns zukommen und gehen da gut präpariert hin.
Ja, das hast du irgendwie perfekt hinbekommen. Also kann man nicht anders sagen. Ne? Es ging ja dann los in Östersund und wirklich nochmal deutlich besser als im Vorjahr schon beim Auftakt, der auch schon gut war. Podestplätze hier in der Staffel, dann für Franzi und Vanessa ja auch noch Podestplätze und dazu auch noch das gelbe Trikot. Wie kann man sich das erklären nach diesen 2 Wochen zuvor?
Ja, wie gesagt, das hat natürlich das Material uns einen riesen Vorteil verschafft. Also da waren wir, glaube ich, ich sage jetzt nicht immer mit Abstand die Besten, aber da waren wir voll dabei. Ja. Da haben wir das Ganze auch bestimmt mit den Skiern. Das haben wir ja vor allen Dingen auch im Verfolgungswettkampf gesehen. Weder die Franzi und die Vanessa gegen die Lu Schaumanu, glaube ich, war da dabei.
Ja, genau.
Und oft auch Norweger, wenn man das jetzt so battelt, mal vorbeifährt, okay, am Anstieg geht die vorbei, da kommt die wieder in der Abfahrt. Also sind auch viel psychologische Spielchen. Und wenn ich das merke als Athlet, okay, das Brett rutscht und ich konzentriere mich jetzt auf meine Leistung und am Skistand das abrufe, was ich die ganze Zeit im Training gemacht habe, dann sieht man auch, dass man ganz vorne mitlaufen kann. Dass man das in jedem Wettkampf schafft, ist schwierig. Erstens Material, dann das eigene Selbstvertrauen. Aber das ist natürlich immer irgendwo so das Ziel, wenn man ein Top-Athlet sein möchte, das immer wieder hat. Und eigentlich auch das, man hat auch den Spaß gesehen, es hat denen gefallen, okay, ich bin jetzt da vorne und ich kann jetzt da ums Podium laufen und ich zeige mich immer wieder. Es gibt natürlich viel mehr Selbstvertrauen und da geht man so gestärkt aus so einem Wettkampf raus, dass man einfach viel mehr Selbstvertrauen hat, an sich glaubt, was man auch das ganze Jahr trainiert hat als Athlet. Ja, und dann mache ich den nächsten Tag eigentlich, kann ich gleich wieder so ein gutes Rennen machen. Und das ist halt immer so eine positive Spirale. Ohne dass ich jetzt im Training irgendwas anders oder Außergewöhnliches gemacht habe, kann mich das natürlich schon relativ weit nach vorne bringen. Andersrum gibt es das natürlich auch und das ist natürlich dann die schwierigere Variante.
Ja, die man häufig im Biathlon hat, wenn es da mal vielleicht nicht läuft oder so, ein paar Mal am Schießstand, ne, dann kommst du da nicht mehr so schnell raus. Aber Franzi Preuß war ja jetzt echt schon früh dann hier im gelben Trikot und sah ja super stark aus. Fängt man denn da als Trainer auch schon mal an zu träumen?
Ach, ja, die Saison ist so lang, das haben wir dann schon so oft erlebt, dass da immer natürlich das Positive, dass man schon mal da vorne dabei ist, schon mal auch mit 2 Athletinnen, wie gesagt, die Vanessa war ja da auch ganz vorne mit dabei, es waren halt bloß wenige Punkte unter den, sage ich mal, von der 1. bis zur 4, die waren relativ eng zusammen. Träumen natürlich, ein Athlet, glaube ich, nimmt es auch noch nicht ganz so wahr. Das, glaube ich, dauert auch ein bisschen länger. Also das heißt, da brauche ich schon ein paar mehr Stationen, dass ich da meine Ziele irgendwo so ein bisschen verschiebe. Natürlich ist immer das Ziel, so weit wie möglich vorne zu sein im Gesamtweltcup. Für einen Gesamtweltcup-Sieg, glaube ich, da muss alles passen. Wie gesagt, das Gesundheit, dass ich wenig Ausfälle habe und so weiter, Skimaterial, eigene Performance und so. Da gehört schon viel dazu. Aber so Top 6, Top 3, glaube ich, ist schon bei Vanessa oder bei Franzi auf alle Fälle so ein bisschen im Kopf drin gewesen. Wenn man gleich so startet, glaube ich nicht gleich, dass man ausflippt und sagt, hey, okay, jetzt kämpfen wir im Gesamtweltcup, sondern dass man schon noch ein bisschen realistisch und sagt, okay, war jetzt mein super cooler Einstieg, das Selbstvertrauen oder das gute Gefühl nehme ich jetzt einfach mit oder versuche ich mitzunehmen in die nächste Station.
Ja, es war ja auch wirklich Wahnsinn, was das für so einen Biathlon-Ruck auch irgendwie in Deutschland entfacht hat. Und die nächste Station, die du angesprochen hast, war ja dann Hochfilzen. Und das ist ja auch so ein Bild, was sich jetzt häufig schon wiederholt hat die letzten Jahre. Da läuft es dann plötzlich nicht mehr so, ne? Woran liegt denn das, Christian?
Ja, nochmal kurz zurückzukommen auf Östersund. Ich glaube, das Coole war halt, dass bei den Männern auch richtig geil funktioniert hat.
Ja.
Da hat man halt die positive Stimmung einfach gemerkt und das macht halt dann noch mehr Spaß, als wie jetzt bei den Frauen läuft es, bei den Männern nicht oder andersrum. Das war einfach so eine Euphoriewelle, die uns weitertragen sollte. Natürlich ist immer so ein Wechsel dann von der Wettkampfstätte, sage ich mal, auch mit der Reise, immer viel verbunden mit Risikofaktoren natürlich, wo wir leider nicht die besten Karten hatten, wo die Franzi im gelben Trikot eigentlich von Östersund zurückkommt, natürlich mit dem Ziel, in Hochfilzen gleich anzuknüpfen und dann eigentlich durch eine Krankheit oder einen blöden Infekt im Endeffekt die ganze Woche flach liegt. Ist immer schwierig, wie gesagt, das Hochfilzen, sage ich, okay, da haben wir auch schon Weltcup-Siege, ein Johannes Kühn oder auch eine Denise. Es hat wieder einen Wechsel. Es sind vielleicht mehr Leute da, vielleicht auch mehr von der Familie und so weiter und so fort. Hat auch wieder andere Schneearten. Irgendwie habe ich mich erholt von dem ersten Block, der doch dann auch schon sich immer relativ lang zieht, dass ich dort dann immer gleich wieder die Performance mitnehme. An was es dann immer 100%ig liegt, weiß, glaube ich, keiner. Natürlich gehen wir mit den gleichen Ansprüchen hin. Natürlich gehen wir auch mit den gleichen Voraussetzungen hin, versucht wieder sein Bestes zu geben. Aber oft wird man dann wieder mal an Boden der Tatsachen zurückgeholt. Was aber auch, glaube ich, immer nicht ein Riesenbeinbruch ist. Aber ich muss, glaube ich, gut verkraften, sei mal mental gut damit umgehen. Weil es, glaube ich, gibt keinen Athleten, der immer nur aufs Podium läuft oder immer top performt, sondern ja, es kann auch mal einen Rückschlag geben. Und da muss ich halt dann versuchen, so schnell wie möglich, in Anführungszeichen gleich im nächsten Wettkampf auch wieder, wenn der Sprintwettkampf nicht so gut war, gleich wieder das Blatt zu wenden. Aber ich sage, es liegt nicht nur an der Performance, sondern natürlich auch durch Ausfälle von der Franzi, dann die Hanna Kiebinger, dann kommen neue Leute wieder hinzu, was ein Team auch wieder ein bisschen Unruhe bringt. Also es ist halt einfach nicht so entspannt weitergelaufen wie Team. In Schuhschwellen kommt noch Östersund, sind sie zusammengewachsen, jetzt weiß jeder, wie jeder tickt, sage ich mal. Und dann kommt wieder so ein bisschen Wechsel rein und der reißt an oder reißt wieder ab und der kommt hinzu. Es sind halt viele Unruhefaktoren, die natürlich einen Sportler auch ein bisschen durcheinander bringen und natürlich auch einen Einfluss darauf haben können, dass man vielleicht nicht ganz so gut performt.
Also das heißt, die Lösung ist, nicht mehr zu wechseln dann im nächsten Jahr und dann ist keine Unruhe drin.
Nee, ich glaube, dieses Jahr waren schon bei uns sehr viel Wechsel drin. Ich sag mal, nicht immer, nimmt man nicht wahr als Unruhe, aber es passiert halt immer irgendwas. Also wenn eine neue Person kommt oder dann auch jetzt hinten raus, da mal Jüngere kommen, ist natürlich immer ein bisschen ungewohnter, jetzt für uns Trainer vielleicht ein bisschen weniger, aber was macht das mit einer Mannschaft? Das ist ja auch immer so ein Faktor, die muss ja auch irgendwo funktionieren. Die Wechsel werden sicher immer noch kommen oder werden häufig kommen, aber es waren ja dann oft auch mal wieder zwei, aber dann ist einer mal wieder nicht gestartet und ist wieder frühzeitig abgereist. Also das ist dann auch so eine Unsicherheit, okay, die hat jetzt auch wieder irgendeinen Infekt und hoffentlich habe ich nichts und hoffentlich komme ich jetzt noch durch bis Weihnachten oder kann ich hoffentlich die Wettkämpfe laufen. Also sind da viel so Gedankengänge, die natürlich so ein Athlet hat, wenn ein Sportler dann dabei war und wieder weg ist und dann vielleicht Corona hat und einen Schnupfen oder Halsweh und das dann erfährt, dann passiert da schon auch was im Kopf beim Athleten und der konzentriert sich natürlich dann auch darauf und dann hoffentlich merke ich nichts im Hals und hoffentlich passiert nichts. Also wenn so insgesamt so eine Stimmung drin ist, egal ob es auch bei den Männern war, da mit Roman und so, was auch schwierig war, nimmt man das schon wahr als Athlet, dass wir jetzt vielleicht nicht ganz so stabil sind, jetzt sagen wir von der Gesundheit her und hofft natürlich, dem zu entkommen und dann habe ich halt einfach schon mal wieder so einen Faktor dabei, der mir ein bisschen Unsicherheit bringt und das kann sich natürlich auch auf die Performance oder dann rein auf den Wettkampf auch mal auswirken.
Na ja, klar, aber hast du eine Idee, was man da machen könnte, dass es nicht mehr so eintrifft, dass man in Hochfilzen auch mal ein paar mehr Leute vorne noch hat in Top 6 oder so?
Ja, ich glaube, extra machen wir es nicht.
Nee, klar. Aber es ist ja auffällig.
Natürlich kann man es uns einreden, das ist auch immer gut. Das spielt auch immer die Öffentlichkeit, glaube ich, auch immer ein bisschen eine Rolle. Aber ich glaube, so thematisieren tun wir das jetzt gar nicht im Team. Jetzt fahren wir nach Hochfilzen und jetzt wird es schwieriger oder jetzt kommt irgendwas Außergewöhnliches auf uns zu, sondern schwierig. Also kann ich nicht sagen, an was liegt, ist dann der Reisestress. Und manche gehen nochmal heim und kommen dann wieder hinzu. Also es sind auch so äußere Faktoren, kann man da irgendwo was ausschließen, ein bisschen mehr Ruhe reinbekommen, dass man sich wieder aufs Wesentliche konzentriert und einfach auch positiv gestimmt ist. Und recht viel mehr, glaube ich, ist nicht. Und wie gesagt, den Mythos haben wir ja schon länger oder heißt es auch länger. Und dann ist Denise gekommen und hat den Weltcup-Sieg gemacht. Dann war es natürlich befreiend, aber war für sie ja natürlich auch immer so, auch Filzen und Ding und Armen. Aber in dem Jahr hat sie da auch nichts anderes gemacht, sondern hat einfach ihre Performance rübergebracht und hat gut funktioniert. Also wird es jetzt nicht als Problemfaktor sehen und hoffe, dass wir dann in Zukunft weiter vorne mit anklopfen können.
Ja, ich glaube auch an Hofilzen kann es nicht liegen, ne? Wenn ich mich an 2017 erinnere. Also da lief es ganz gut für Deutschland, muss man sagen. Aber lass uns mal einen Sprung machen damit in den Januar. Das ist ja so die Zeit der Traditionsorte mit den zwei deutschen Weltcup-Stationen und dann eben Antholz. Und Franzi Preuß holt sich dann hier auch wieder ein Podest, direkt mal im Sprint mit der Staffel gibt es noch ein Podest. Vanessa Vogt, die zeigt sich stark in Antholz, holt ja auch mit der Single-Mix-Staffel dann noch den Sieg. Und das ist ja so ein Punkt in der Saison, wo schon so ein bisschen Zeit vergangen ist. Ne? Da ist meistens dann Halbzeit, könnte man so sagen. Weißt du noch, was du so gedacht hast zur Halbzeit, was so mit eurer Leistung da so abgeht? Also wie zufrieden warst du auch?
Ja, es war natürlich immer ein Auf und Ab. Sag ich mal, es waren mal wieder sehr gute Leistungen dabei oder auch Lichtblicke dabei. Dann gleichzeitig auch wieder Niederschläge, wo ich jetzt nicht unbedingt davon sage, okay, das ist jetzt rein wirklich nur auf die Performance bezogen, sondern es war schon immer auch so, wenn man Franzi wieder betrachtet, dann auch Richtung Antholz, der Einzel geht noch und dann wird sie wieder krank. Mhm. Oder zwischendurch haben wir die Seline ja nochmal in die View Cup geschickt. Das war, glaube ich, aber eine gute Sache, dass sie dort nochmal sich die Sicherheit holt, dass sie dann im Weltcup vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne macht. Ist dann auch krank geworden in Antholz, also da war noch fast gar keiner mehr am Start. Oberhofer gut funktioniert, der Einstieg gleich nach Weihnachten für die Franzi mit dem Podium. Dann war es wieder ein bisschen schwankend mit der Staffel, windig, viele Nachlader, bisschen Misserfolg gehabt. Hopolding wieder versucht, in der Staffel Gas zu geben oder die Athletin also einzustimmen, hat dann wieder gut funktioniert. Da haben sie sich wirklich auch wieder gezeigt, wie es im Jahr davor auch war. Dann kommen so die Sprintwettkämpfe, die nicht optimal waren, jetzt vielleicht vom Schießen her bei der Franzi. Janina macht ein gutes Rennen, auch die Julia Tannheimer als jüngste Athletin macht da Top 15. Also es ist immer so ein bisschen auf und ab. Also als Trainer ist man eigentlich nie am Ende des Tages zufrieden, weil immer natürlich ein, zwei, drei auch mal gut performen können, aber andere drei natürlich dann wieder vielleicht auch schlechter sind. Also so richtig freuen, ja, natürlich tut man sich für den Athleten freuen und das hat er sich auch verdient, wenn er eine Top-Leistung zeigt. Aber andererseits ist man schon wieder mit einem Ohr oder mit einem Ding bei den anderen Athletinnen, wo es vielleicht nicht ganz so funktioniert und die natürlich auch aufbaut, dass die wieder in die richtige Richtung kommen. Also deswegen ist es immer ein Auf und Ab. Und nach Antholz einmal mit der Single-Mix, die, glaube ich, bombastisch war, wo keiner erwartet hat, wo auch die zwei, wie gesagt, die Vanessa und der Justus, da schon sehr positiv gestrahlt haben beim Anschießen, aber gemerkt, okay, die sind heiß, war das dann schon ein bisschen mehr Euphorie dabei. Aber natürlich mit den kleinen Baustellen, sagen wir mal, durch wieder Erkrankung von Selina und von der Franzi auch, Richtung WM, okay, hoffentlich bekommen wir die wieder hin, dass die auch wieder so weit sind, dass sie die Mannschaft verstärken können. Und deswegen ist es immer, ja, schwierig. Wir wussten auch mit Novo Mesto, sage ich mal, dass es nicht ganz einfach wird. Die Erfahrung hatte ich vor 11 Jahren auch schon gemacht, 2013, ob Material, viele Zuschauer, anspruchsvolle Strecken. Ja. Aber natürlich haben wir uns versucht, so gut wie möglich vorzubereiten, dass wir dort auch, wie gesagt, immer also als kleines Ziel von mir, dass man auch um zwei Einzelmedaillen und um eine Staffelmedaille kämpft. Genau, und ja, so haben wir uns eigentlich mal drauf eingestimmt.
Aber wenn du das nochmal mit deinen Erwartungen so von vor der Saison abgleichst, du hast gesagt, Denise ist weg, man kann nicht erwarten, dass man jetzt wieder hier dauerhaft aufs Podest läuft, dann lief es doch bis dahin auch schon ganz gut, oder?
Ja, ich war ja schon recht positiv jetzt, sagen wir, mit der Saison, auch mit den Ausfällen, wo man vielleicht auch gute Athleten verloren hat. Also war ich jetzt eigentlich ganz optimistisch oder ganz positiv, was sie bis dahin gezeigt haben oder auch das ganze Jahr gezeigt haben. Glaube ich, wenn man intern ein bisschen arbeitet oder auch ein bisschen Ahnung vom Biathlon-Sport hat oder sich mehr beschäftigt, auch nicht so zu erwarten, dass wir da doch so geballt sind, weil, wie gesagt, erst mal Laura weg, dann kommt Denise ist weg, dann, ja, kann auch mal sein, dass man gar kein Podium holt, rein theoretisch. Natürlich ist das nicht unser Ziel oder keiner arbeitet dagegen. Ja, aber die Erwartungshaltung von außen ist natürlich noch höher. Das wissen wir auch, dass eigentlich fast immer ein Podium verlangt wird. Wir versuchen da unser Bestes und waren bis dahin auch ganz positiv oder zu positiv beziehungsweise zufrieden eigentlich schon mal mit gewissen Leistungen. aber wussten auch, dass wir nochmal einen Zahn zulegen müssten, dass wir bei der WM überhaupt eine Chance haben, auch in der Staffel, dort eine Medaille zu holen.
Ja klar, ist natürlich auch nicht leicht, aber ich glaube auch so ein verwöhntes Land wie Deutschland, ne? Also es waren ja nicht immer nur die beiden, die Podeste geholt haben, sondern auch viele andere natürlich. Da geht man dann mit anderen Erwartungen da rein, aber ich meine so eine oder zwei Einzelmedaillen und eine Staffelmedaille, das ist natürlich auch absolut realistisch bei so einer Weltmeisterschaft. Und dann ging es aber los in Novo Mesto mit Woche 1 und man muss ja sagen, aus deutscher Sicht war es doch schon ernüchternd diese erste Woche. Wie sehr zieht denn dich auch so eine erste Woche dann runter, wenn es mal nicht läuft?
Ja, also so negativ war ich nicht. Wie gesagt, der Sprint Wettkampf war eigentlich ganz okay, vor allen Dingen von der Franzi. Da war vielleicht der eine Fehler zu viel. Vom Laufen her, glaube ich, war es soweit in Ordnung. Die anderen waren so ein bisschen hinter den Erwartungen natürlich, wo wir gedacht hatten, okay, vielleicht sind wir noch ein bisschen näher dran, vor allen Dingen im Sprintwettkampf, dass man dann auch die Chance hat, dem Verfolger dort vielleicht nochmal Richtung Medaille zu gehen, weil wir ja doch ja, viele oder die meisten sehr gute Schützen sind und andere unter Druck setzen können. War jetzt das mit dem Sprint und Verfolgung von der Franzi mit zweimal den sechsten Platz, sei mal ganz in Ordnung, weil die Medaille nicht zu weit weg war, vor allen Dingen im Sprint. Verfolger hat dann nicht so hingehauen. Dann geht natürlich so ein bisschen das Denken auch nah oder rüttelt so ein bisschen. Wie gesagt, davor war ja schon die Mixstaffel, die habe ich vergessen, Entschuldigung, wo die Männer brutal performt haben, abartig gelaufen sind, sage ich mal, und Schießen war richtig stabil, wo wir von der Damenseite her vielleicht nicht gut performt haben und eher auch eine Medaille, die schon möglich gewesen wäre, echt hergeschenkt haben. Das war so der erste, Bup, da immer so der kleine Schlag natürlich fürs gesamte Team, aber vor allen Dingen für die Männer, weil die ja wirklich dort Wahnsinnsleistung gebracht haben. Das ist natürlich dann die beste Voraussetzung. Wie gesagt, der Sprintverfolgung soweit in Ordnung bei uns. Natürlich nicht ganz zufriedenstellend, aber natürlich hat man da ein paar Themen, wo uns natürlich, ja, als Trainer schon auch, sagen wir, ja, runterzieht, aber wir müssen natürlich so schnell wie möglich eine Kehrtwende finden, weil wenn wir uns gleich aufgeben oder dort sagen, ah, okay, uns, sage ich jetzt mal, schon geschlagen geben, dann können wir die Sachen zusammenpacken und nach Hause fahren, dann ist die WM für uns vorbei. Also muss man da dann schon nach der ersten Woche eigentlich sich nochmal, oder haben wir uns auch zusammengesetzt, haben dann nochmal viele Dinge diskutiert und sind dann echt zum Entschluss gekommen, dass wir jetzt da unsere Stärken auch rausspielen, was wir im Skistand haben, die müssen wir auch zu 100% bringen. Und das andere, wie gesagt, mit dem Skimaterial waren wir nicht immer ganz so gut dabei, wobei die Techniker loben muss, was das Ganze ja sonst geleistet haben. Ja. Aber nicht zu viel negativ auf das verlegen, sondern auf uns und unsere Leistung konzentrieren, unsere Stärken und dann nochmal den anderen zeigen, dass wir auch ganz vorne oder auf dem Podium mit dabei sein können.
Ja, aber genau das stelle ich mir natürlich sehr schwierig auch vor. Also ich meine, klar, die Techniker, die geben ihr Bestes, aber das Material lief halt dann nun mal nicht an den Tagen da in Novo Mesto, ist halt so. Aber so eine Franzi zum Beispiel im Verfolger war sie ja, ich glaube, ziemlich zeitgleich gestartet mit Lisa Vitozzi. Und die schießen beide gleich und an einem guten Tag würde ich mal sagen, dass Franzi da mithalten kann und wird dann vielleicht auch Weltmeisterin oder holt sich Silber. Und da stelle ich mir das doch schon echt frustrierend vor als Sportlerin. Also wenn die eigene Leistung gut ist, aber der Ski vielleicht nicht läuft, wie ist denn das für dich dann als Trainer?
Ja klar, immer Ausreden sucht man nicht. Man muss natürlich alles dann, sagen wir mal, betrachten. Natürlich, wenn das Material nicht optimal ist, ist es schwer, eine Medaille zu holen. Ich denke auch bei den Bedingungen, wie es jetzt in Novo Mesto war, da war auch spezielles Salz eingesetzt. Ist schwierig, dort einen Ski zu haben, der wirklich brutal rutscht. Natürlich haben die Franzosen da, glaube ich, schon ein gutes Ding gefunden.
Glaube ich auch.
Andererseits muss ich mich als Athlet auch vielleicht ein bisschen umstellen, was natürlich auch nicht immer ganz so einfach ist, wenn der Ski vielleicht nicht ganz so rutscht. Jetzt rein von der Technik her und so weiter, sind natürlich immer auch noch mehr Faktoren dabei, die ja da vielleicht einen Unterschied nochmal ein bisschen größer machen. Und darum möchte ich jetzt nicht nur alles immer aufs Material schieben. Natürlich hat das einen riesen Einfluss für uns, das weiß ich auch. Und wenn wir Top-Ski haben, kann man top mithalten. Mir war das nicht schlecht drauf körperlich, aber man hat schon gesehen, mit den tiefen Bedingungen und so weiter hat man halt ein bisschen unser Problem, auch die Technik so umzusetzen, dass man mit den Schneearten gut vorankommen. Und das muss ich alles auch natürlich noch mit einbeziehen. Und Schießleistung oder wie auch die Schießzeit war, es sind halt viele Faktoren. Da möchte ich jetzt da nicht einen den schwarzen Peter zuschieben. Ich glaube, da sind wir immer alle gefordert. Natürlich hinterfragt der Trainer das Training und was hätte man da noch verändern können? Hätte man es besser vorbereiten können oder den Athleten besser vorbereiten können? Der muss natürlich auch schauen, okay, war ich da jetzt auch wirklich so stark oder habe ich auch gewisse Dinge gar nicht so umsetzen können und dann natürlich das Material auch immer noch ein bisschen mitbewerten und dann muss man da eigentlich dann eine gute Sitzung machen und den Sportler wieder positiv sagen wir mal, so vorbereiten, weil man noch einige Wettkämpfe natürlich vor sich hat.
Aber das ist natürlich auch wieder eine schwierige Situation. Ich glaube, das ist ja ähnlich vielleicht dann wie nach dieser Quali in Shushun, wo es dann auch nicht so lief und man nicht weiß, wo man steht, und dann hat man hier wieder dasselbe. Wie machst du das dann hier als Trainer? Vor allen Dingen muss man ja aufpassen, dass sich diese Impulse, die man als Trainer ja setzt, nicht abnutzen. Ne? Also, dass man dann irgendwie als Athlet denkt oder als Athletin, ja, hat er mir letztes Mal auch schon gesagt, hat nichts gebracht oder wie auch immer, und jetzt kommt er mit demselben wieder an, aber das ist ja auch dann schwierig für dich.
Ja, klar. Das ist jetzt ja vielleicht nicht nur auf einzelnen Athleten bezogen, da macht man vielleicht mal eine kurze Analyse. Und ein Athlet, glaube ich, ist ja oft in Emotionen, so unmittelbar nach dem Wettkampf, macht sowieso keinen Sinn. Da braucht man sowieso meistens auch noch mal ein bisschen Zeit, aber nach so einer Woche kann man da schon auch mal noch gemeinsam, sage ich immer, ist auch oft wichtig, so ein bisschen eine Feedback-Runde machen und wo können wir uns noch verbessern, wo hätten wir noch Potenzial, was können wir machen, was können wir beeinflussen, was können wir nicht beeinflussen. Also die anderen können wir nicht beeinflussen, dass wenn die Franzosen schnelle Ski haben, dass die langsamer haben oder keine Ahnung was, dann müssen wir auf uns konzentrieren. Und das sind natürlich immer verschiedene, sage ich mal, Ansprachen oder Sitzungen, je nachdem, wie die Situation natürlich auch ist. Ist natürlich nicht immer einfach, ist relativ schwierig, aber das schafft man oft auch gemeinsam. Wie gesagt, da gehört ein Physiotherapeut dazu, genauso wie ein Arzt oder wie unser Sportdirektor, der Felix, dass man da irgendwo in die richtige Richtung geht, dass positiv ist. Und wenn die sich gut committen, dann glaube ich, kann man das schon wieder hinbekommen, dass der Sportler auch positiv herangeht und wieder nach vorne schaut.
Ja, und irgendwie hat auch das wieder geklappt, ne? Dann kommt ein Tag später der Einzel der Damen in Novo Mesto und Janine Hettich-Walz holt sich hier Silber, ihr erstes Podest im Weltcup. Selina Grotjan wird Vierte, Vanessa Vogt Fünfte. Also da musst du dich ja auch fragen, was ist eigentlich hier los?
Ja, das war glaube ich, eine Genugtuung. Also hauptsächlich für die Athletin natürlich auch ganz wichtig, dass sie auch wieder Selbstvertrauen kriegen. Wie gesagt, da sind dann noch mehr Wettkämpfe hinten drauf. Das war die richtige Antwort. Mehr brauchen wir dazu, glaube ich, nicht sagen, jetzt zu den Athletinnen, dass das so gut funktioniert. Aber vor allen Dingen das am Schießstand, dass da drei Athleten mit 100% Trefferleistung rausgehen. Ja, das war die Basis, dass wir im Laufen vielleicht nicht ganz so dagegen halten konnten. Ja, das wusste man vielleicht auch davor. Aber wenn ich meine Arbeit oder mein Job am Schießstand sauber mache und die Laufleistung bringe, was ich jetzt gerade drauf habe, auch mit dem Material auf den Strecken, dann kann ich um eine Medaille mitlaufen. Das haben, glaube ich, haben die drei jetzt vor allen Dingen da dem Einzellauf bewiesen. Und das freut natürlich einen enorm. Und dann ist auch gleich wieder eine andere Stimmung in der Mannschaft drin.
Also merkt man das dann auch abends auf dem Teamhotel oder wie ist das? Also geht da noch irgendwas ab oder ist dann jeder müde und schläft und am nächsten Tag ist es wieder vergessen?
Ja, also ja, ein bisschen positiver schon, aber wie gesagt, wir haben immer auch mehr Athleten dabei, natürlich für Janina super, die hat sich auch gefreut. Ich glaube auch mit 4 und 5 war Selina und Vanessa zufrieden. Natürlich ist die Volley-Medaille nicht weit weg, wenn man das wieder sieht. Ist dann schon positiver, aber hat man natürlich auch wieder, ich sag, Franzi war da nicht ganz so zufrieden. Klar, schießt gleich beim ersten Schießen einen Fehler und hat läuferisch gemerkt, okay, mit ihrem Ski kommt sie jetzt nicht so weit und war ein bisschen verunsichert oder auch ein bisschen ja, traurig und frustriert. Da haben wir natürlich auch noch Ersatzleute dabei, weil Selina für Sophia gekommen ist. Natürlich hat die das dann gut getragen oder gut aufgenommen. In Anführungszeichen, die Entscheidung war schwierig, aber danach dann schon auch gefreut. Also es ist immer so ein bisschen auf und ab und wichtig ist, dass man eine gute sagen wir, Stimmung oder Mittelmaß findet, ohne zu euphorisch zu sein, weil halt viele da in dem System mit dabei sind und einige vielleicht nicht ganz gerade so happy sind. Also um die muss man sich natürlich oder soll man sich auch vorwiegend kümmern, dass man sie natürlich auch wieder mitnehmen kann für die weiteren Rennen.
Ja, klar. Am Ende dann eben Silber für Janina und dann noch Bronze mit der Staffel. Ja, damit ja eine Medaille zu wenig für dein Ziel. Bist du trotzdem dann positiv gestimmt nach so einer WM, weil man ja sagen muss, die Umstände waren schon schwierig und man hat dann trotzdem noch das Beste irgendwie draus gemacht?
Ja, also ich denke schon, wenn man jetzt mal die Platzierung danach noch sieht, natürlich die zwei Medaillen, die Staffelmedaille haben sich wirklich hart erkämpft. Also das war das Maximum, sagen wir nach dem Ausfall noch von der Franzi, dass dann Sophia der Einsprung der Schlussläuferin, haben sie sich brutal hart erkämpft und da hat man schon gesehen, wie sie sich darüber gefreut haben, vor allen Dingen die vier Athletinnen. Aber insgesamt auch mit dem vierten Platz von Selina, Vanessa ist zweimal Fünfte geworden, genau, Massestart dann auch nochmal, die Franzi mit zweimal Sechs, dann die Mixstaffel, sage ich mal Single Mix, die auch so Top 6 sind, also sind jetzt nicht weit weg vom Podium, wenn man das natürlich sagt, okay, ja, eine kleine Schippe drauflegen, man hat wirklich viel Glück und es passt alles zusammen. Können auch da mal relativ schnell zwei, drei Medaillen mehr stehen. Und dann schaut es natürlich wieder viel positiver aus. Aber es ist halt wirklich oft nur so ein kleines Müh, was darüber entscheidet. Und deswegen, glaube ich, waren wir jetzt im Damenbereich jetzt schon mit der Medaillenausbeute beziehungsweise auch mit der Leistung, mit den entsprechenden Umständen soweit zufrieden, weil die Anschlussleistungen in Richtung Podium schon da waren. Und vielleicht haben wir das Glück bei der nächsten WM, dann aus den vierten, fünften, sechsten Plätzen vielleicht noch eine Medaille zu machen. Und dann schaut die Bilanz schon wieder ganz anders aus. Also.
Das stimmt. Dann lass uns die WM mal ad acta legen und weitergucken. Es war ja auch so die erste Saison jetzt mit dem Flurwachsverbot. Und ich glaube, Christian, was das ausmacht, dieses Flurwachsverbot, das hat man selten so deutlich gesehen wie in Soldier Hollow. Ne? Also ihr hattet den Sprint der Damen und da war es ja auf der Strecke wirklich sehr schwierig für euch. Da habt ihr kein Licht gesehen. Und einen Tag später in der Staffel, da werdet ihr dann Zweite und läuferisch das beste Team. Und da frage ich mich doch, ob das wirklich so eine gute Änderung war oder ist von der IBU. Wie ist denn deine Meinung so zum Flurwachsverbot?
Boah, das ist relativ schwierig. Natürlich sind die Vorgaben da. Ich glaube, darauf haben wir uns auch verständigt im Verband. Da können wir jetzt eigentlich denken, was wir wollen. Mhm. Es gibt natürlich gewisse Bedingungen. Wenn man sieht, Östersund, ich glaube, da bin ich ohne Flur genauso schnell oder laufen manche sogar schneller. Da hat es keinen riesen Einfluss drauf. Natürlich, sobald es nass wird oder auch mal dreckig wird, wäre natürlich die Gleiteigenschaften natürlich ein bisschen schwieriger. Ähnlich da auch im Sprint, tiefe Bedingungen. Also da haben wir halt einfach ein bisschen unsere Probleme. Ich sage, jetzt sind wir nicht unbedingt die Einzigen, die vielleicht Probleme haben, jetzt nicht nur vom Material her, sondern natürlich auch vom Athleten, dass ich halt eine gewisse technische Fähigkeiten mir noch aneignen muss oder auch mit ein bisschen mehr Widerstand jetzt auch wieder arbeiten, egal ob es im Kraftraum ist oder auch mal auf Skiroller, dass man das für so Bedingungen natürlich speziell vielleicht mal wieder ein bisschen mehr forcieren muss, was früher schon mal war. Früher zu meiner Zeit war es ja auch noch, haben wir sehr viel kraftausdauerlastig trainiert, wird natürlich auch wieder ein Thema, wo wir jetzt auch wieder in der Trainingsmethodik ein bisschen drinstecken. Aber da verliert man natürlich jetzt nicht nur rein vom Ski, sondern natürlich auch von den technischen und Kraftfähigkeiten vielleicht die ein oder anderen Sekunden. Vom Schnee hat sich nicht viel geändert, ist nur Salz reingekommen für die Staffel. Es waren kompaktere Bedingungen, das heißt, wir sind auch ein bisschen früher gestartet. Ski sind natürlich überragend gelaufen, haben wir, glaube ich, im Fernsehen gesehen. Ja, ja. Aber die Athleten haben sich auch anders bewegt, weil alles natürlich ein bisschen leichter in Anführungszeichen gegangen ist. Und mit denen können sie halt relativ gut umgehen. Also die bringen dann ihre Kraft gut drauf, stehen vielleicht auch besser auf dem Ski, arbeiten sich nicht kaputt oder müde. Und merkt natürlich noch, oh okay, in der Abfahrt fahre ich da vorbei und da vorbei. Ist natürlich auch wieder sehr positiv. Ja, und das Positive nehme ich mit, wo ich gesagt habe, in Östersund auch. Also da geht es dann relativ schnell. Und an schlechten Dingen hänge ich mich oft immer lang auf oder an schlechten Rennen. Und dort hat es aber eigentlich gezeigt, okay, innerhalb von einem Tag wie ausgewechselt. Obwohl sie vielleicht bloß ganz kleine Dinge verändert haben. Und dann kommt man wieder im Fighting-Modus rein. Und auf einmal hat man noch eine ganz junge Schlussläuferin, wo man, glaube ich, insgesamt alle nicht zutraut. Ah ja, okay. Sagen wir, ich habe mir gedacht, okay, oh, wenn wir Dritter werden, dann ist es ja überragend, wenn wir mit 1 und 2 zusammen wechseln. Aber die hat ihre Sache super gemacht, hat natürlich auch das Positive von den anderen irgendwo so ein bisschen miterlebt und hat dann eigentlich für sie eigentlich ein überragendes Rennen gemacht und hat es, glaube ich, gar nicht realisiert, wo es im Ziel war. Da haben wir auch gesehen, dass wir da wieder top mithalten können. Und das ist natürlich super zu sehen oder freut einen riesig.
Aber man muss doch wirklich sagen, das sind doch eher die Streckenverhältnisse dann auch, oder? Die mehr zu euch passen dann. Also die Technik, okay, aber das kann ja nicht so viel ausmachen, dass man an einem Tag Klick sagt und dann ist man so viel besser als andere Nationen und die anderen sind viel schlechter. Das wäre ja schon ein großer Zufall.
Ja, na, es sind schon, wie ich gesagt habe, die Streckenbedingungen, wenn es mal ein bisschen tiefer wird, dann ist es natürlich schwieriger zu laufen. Da muss ich dann vielleicht von der Technik her ein bisschen umstellen, dass ich nicht zu lange gleiten kann, weil es halt dann einfach langsamer wird. Oder ich muss ein bisschen den Abdruck genauer finden oder auch die Oberkörperkraft ein bisschen besser drauf bekommen. Das sind halt oft so Kleinigkeiten. Und wenn es hart ist, okay, da kann ich meine Power halt drauf bringen. Also das ist schon, wie du sagst, also die Streckenbedingungen. Tief oder hart, die machen halt dann so ein bisschen Unterschied, wo auch zwischen Top-Athleten wie eine Pressau oder so, dann die Abstände noch meistens ein bisschen größer werden, wie wenn es jetzt, sagen wir, wie auf Asphalt wäre.
Gut, zum Abschluss gab es ja auch noch ein Highlight für dich, denn im letzten Rennen holt Janina Hettich-Walz dann auch ihr erstes richtiges Weltcup-Podest mit dem zweiten Platz im Massenstart noch. Christian, wie blickst du insgesamt auf den Winter zurück?
Ja, Kelmer war, glaube ich, nochmal ganz gut. Ich glaube, einige Athletinnen haben auch nochmal ein bisschen oder sehr viel Positives mitgenommen. Ist ja nach einer WM auch immer wichtig, gleich schon wieder für das Jahr da drauf, wieder ein bisschen was zu lernen und auch zu probieren, dass man auch mal wieder ein bisschen mehr attackiert, andere unter Druck setzt. Hat, glaube ich, auch soweit ganz gut funktioniert, beziehungsweise waren auch sehr viele Athletinnen dann positiv. Und das ist immer auch wichtig dann für die Einstieg in die neue Saison, dass ich positiv aus einer Saison rausgehe oder die letzten Rennen auch nochmal ganz gut sind, dann fällt es natürlich leichter, als wenn am Start was gut war und dann alles nicht so optimal läuft. Insgesamt natürlich haben wir noch ein paar kleine Baustellen oder nochmal ein bisschen Potenzial, wenn man den Damenbereich sieht. Die stärkste Nation mit Frankreich ist schon, ist schon eine sehr harte Konkurrenz, vor allen Dingen auch von der Masse her.
Ja.
Ja, natürlich die Norwegerinnen mit Schwankungen sind jetzt auch nicht ganz so stabil. Mhm. Sagen wir ähnlich wie in unserem Bereich. Natürlich haben sie auch eine Ingrid oder eine Caroline Knotten. Aber geht es, glaube ich, ähnlich geradezu wie bei uns. Schwedinnen, sage ich mal auch, ja, nicht ganz so stabil. Also sind stabil im Mittelfeld drin, wo Elvira Öberg vielleicht sie ein bisschen absetzt. Also es ist schon eine harte Konkurrenz und natürlich mit der Vitozzi jetzt rein von Interlehrer gesehen, eine Athletin, die da ganz vorne mit dabei ist, glaube ich, eine harte Konkurrenz und da kann man auf alle Fälle nichts verschlafen, sondern da geht es jetzt weiter wieder an den Feinheiten oder an oft auch noch Kleinigkeiten ein bisschen zu nachzulegen, beziehungsweise auch gute Schwerpunkte jetzt jeder Athlet für sich auch zu finden, dass wir noch stabiler beziehungsweise noch eine kleine Schippe drauflegen können. Aber insgesamt mit auch dem Einsatz von sehr vielen jungen Athletinnen, was sehr positiv ist, glaube ich, also sind wir eine der einzigsten Nationen, die in der Staffel 2 Juniorinnen haben, auch junge Juniorinnen. Oder die jetzt auch im internationalen Geschäft sich, glaube ich, gut verkauft haben mit der Selina in der ersten Weltcup-Saison, auch mit leichten Höhen und Tiefen, die sicher noch viel Potenzial, oder Julia King, Ulla Tannheimer, die 18, 19 sind, glaube ich, kann man da positiv in die Zukunft blicken, wobei die natürlich auch noch ihre Jahre einfach brauchen. Da kann man nicht erwarten, dass die nächstes Jahr wieder einen riesen Step machen und dann dort, sage ich mal, um die Podestplätze laufen, sondern Ziel sollte auch sein von uns allen, natürlich Richtung Olympia, weiß was nicht, 26, wie weit schon jede Athletin ist, aber für die Zukunft, glaube ich, muss da keinem Angst und Bange werden, weil da schon auch wieder sehr starke Generation nachdrückt.
Ja, das muss man ja wirklich sagen, oder? Da muss man sich doch als Trainer wirklich auch einen Ast abfreuen, oder? Wenn man sowas sieht, wie viele Namen da jetzt nachkommen, auch in den nächsten 3, 4 Jahren oder so, die da mitmischen könnten oben und vielleicht sogar ganz oben dauerhaft.
Das glaube ich, muss halt auch immer das Ziel sein. Drum muss es auch zielgerichtet, sagen wir, ranführen. Natürlich wäre für mich jetzt das Beste oder das Einfachste immer, ja, okay, und die Junge noch mit rein und die vielleicht auch noch in Lehrgangsgruppe rein und rein und rein. Man muss schon auch schauen, wo stehen die jetzt aktuell, weil Ziel sollte ja sein, wenn man jetzt mal 3, 4, 5 junge, gute Athletinnen hat, jetzt auch noch etablierte, natürlich möchte man im Gesamtweltcup kämpfen als deutsche Nation oder um Nationencup-Sieg und dafür brauchen wir einfach viele oder mehr Athletinnen, die natürlich auch daran hingeführt werden und nicht schnell, weil dann kann es auch passieren, dass die relativ schnell wieder wegknicken, also da sind wir schon auch relativ, sage ich mal, vorsichtig. Wobei man sie jetzt im Wettkampfgeschehen natürlich schon mit einsetzen kann, wenn sie die Leistungsfähigkeit haben. Ob die jetzt im Weltcup startet oder IBU Cup, ist egal. Aber rein vom Training her und von der Persönlichkeitsentwicklung muss man schon die gewissen Stufen auch noch ein bisschen einhalten und kann dann nicht 2 Stufen überspringen und verpasst dann irgendwas anderes in der Persönlichkeitsentwicklung oder in der Trainingsentwicklung oder sonst irgendwas. Also da hat Wettkampf und Training, glaube ich, sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja, klar. Aber es macht ja auch irgendwann deine Arbeit dann jetzt aktuell, denke ich, nicht leichter. Ganz im Gegenteil, wenn man auch jetzt mal auf die Kadereinteilung blickt, die jetzt ansteht. Heißt das, wir bekommen jetzt einen riesigen A-Kader oder wie sieht das aus mit so vielen Talenten?
Ach, natürlich, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, der Andi Birnbach hat jetzt in der LG1B oder IBU Cup Trainer aufgerückt, was da ja auch eine gute Konstellation ist, weil er natürlich eher viele junge der Athletinnen schon betreut hat. Ja, natürlich stimmt man sich da im Trainerteam ab, was macht bei wem Sinn, ohne jetzt irgendwo, sagen wir, in das High-Level mit drauf zu bringen. Natürlich ist der Anschluss immer nicht so schlecht, sage ich jetzt einmal, wenn man mit den weltbesten Athletinnen trainiert. Aber für die Jungen, glaube ich, ist auch wichtig, wie gesagt, die Entwicklungsstufen so ein bisschen Schritt für Schritt durchzugehen. Und wenn sie soweit sind, dann kann man sie, glaube ich, auch beruhigt, sage ich mal, in der Lehrgangsgruppe tun. Dann soll jetzt Unterschied Training und Wettkampf, der ist halt einfach da. Das heißt jetzt nicht, dass alle jungen Athletinnen oben drin sind oder alle jungen Athletinnen unten sind, sondern das haben wir schon so besprochen, was wir denken, sinnvoll wäre oder ist für die weitere Entwicklung. Aber deswegen ist jetzt keiner, der in der LG1B ist, vielleicht nächstes Jahr nicht im Weltcup oder sonstiges, sondern wirklich nur rein konzentriert darauf, dass sie sich gut weiterentwickeln und dann jeder eigentlich auch Chancen bekommt, dort einfach auch wieder im Weltcup zu laufen und sind relativ eng zusammen oder sind viele Sportler eng zusammen. Da kann man jetzt auch nicht sagen, wer jetzt da vielleicht den nächsten Schritt macht.
Okay, also da höre ich schon so ein bisschen raus, dass die Jüngeren vielleicht ein bisschen mehr beim Andi bleiben, wo sie auch vorher waren, wo sie sich auskennen und der die vielleicht auch am besten kennt, macht ja sicherlich auch Sinn. Aber wenn es dann jetzt nächste Woche losgeht, kannst du uns schon verraten, wer im A-Kader ist?
Ah, ist das schon offiziell ausgegeben?
Nee,
weiß ich nicht, ob das jetzt schon offiziell raus ist. Also es wird keine großen Überraschungen geben, sagen wir, für die A-Mannschaft.
Ja.
Natürlich, wer so bei der WM dabei ist, kann sich da schon mal ganz gut anbieten. Natürlich, wenn er das Alter dazu hat. Und dann werden wir auch noch eine Athletin haben, die jetzt mal krank war. Und wie du eh schon gut festgestellt hast, macht es natürlich schon auch Sinn, die jüngere Generation, die letztes Jahr auch irgendwo mit zusammen viel gemacht hat, dass man die auch zusammenhält und die sich dort auch wieder weiterentwickeln.
Okay, wann kommt das raus?
Ja, unsere Sitzung hat man schon. Das, glaube ich, liegt jetzt auch wieder im Vorstand, glaube ich, drin. Kann sein, dass nächste Woche oder übernächste Woche spätestens, glaube ich, rauskommt, die offiziellen Kaderlisten. Aber davor ist immer schwierig, was zu sagen,
ja.
weil es natürlich abgesegnet werden muss. Also es sind ja auch immer nur Vorschläge von uns und Sportdirektor an die Verbandsführung oder in die ganz hohe Riege. Und die müssen ja okay geben und dann ist das eigentlich alles abgesegnet. Aber wie gesagt, Lehrgangsgruppen sind so aufgestellt, wie es sinnvoll ist. Ich denke, da gibt es jetzt keine riesen Überraschungen.
Ich denke mal, dass Franzi Preuß, Vanessa Vogt und Janina Hettich-Walz wahrscheinlich schon safe sind, auch für den Weltcup, oder? Aufgrund ihrer Vorleistung jetzt.
Ja, wer Top 15 ist im Gesamtweltcup oder auch Medaillen, natürlich Top 15 zählt zwar am meisten, dass ich dort gut bin, werden sicher im Weltcup starten können und dann wird es auch wieder eine Qualifikation geben, wo sich natürlich mehr Athletinnen anbieten können, die auch schon mal im Weltcup gelaufen sind, weil wir, wie gesagt, Leistung sind oder eine Entwicklung nicht voraussehen kann, welche junge Athletin setzt sie jetzt ab. Darum sage ich, sind die alle relativ ähnlich oder auf einem gut ähnlichen Niveau. Und da kann halt mal eine schon mal einen schnellen Schritt machen und die andere braucht vielleicht nochmal ein Jahr oder auch andersrum. Und das kann man im Vorfeld eigentlich nicht so festlegen, wer da gleich eine feste Größe ist. Aber deswegen auch dann ein bisschen offen gestaltet, wo auch nochmal 3 Plätze frei sein werden, dass uns das dann auch dann bis November, sagen wir mal, bis zum Weltcup-Start auch sieht, wer dann aktuell, sagen wir, die Stärksten sind und die anderen sich natürlich auch immer wieder anbieten können mit den Leistungen, wie sie es letztes Jahr auch gemacht haben. Das wissen sie, die Türen stehen, glaube ich, offen oder immer eigentlich offen. Wenn ich Leistung bringe, kriege ich auch eine Chance im Weltcup.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe auch mal so ein bisschen, Christian, durch die Personalien nochmal geguckt und mir sind so 16 bis 17 Damen aufgefallen, die jetzt vielleicht auch so Richtung Weltcup schielen könnten nächsten Winter. Einige auch noch sehr jung, aber mit IBU-Cup sind es ja auch insgesamt nur 12 Plätze dann für euch, die zur Verfügung stehen. Und das ist ja irgendwo auch ein absoluter Segen für Deutschland. Aber auf der anderen Seite ja auch eine Gefahr, dann auch so einige junge Talente zu verlieren, die sich vielleicht mal stark entwickeln würden, weil die vielleicht dann abspringen, wenn sie keine Chance bekommen. Wie sehr macht dir das denn Angst, wenn man oder dass man da vielleicht gute Athletinnen verlieren könnte, auch in diesem guten Prozess, der aktuell stattfindet?
Ja klar, wir haben natürlich jetzt ein paar ältere Athletinnen, sage ich jetzt mal dabei, Mitte 20 bis Ende 20. Franz jetzt aktuell die Älteste mit 30, viele jüngere Athletinnen. Eine junge Athletin muss natürlich auch den Weg gehen, sage ich mal, sich weiterzuentwickeln. Natürlich, wenn wir jetzt sagen 18, kommt mir jetzt gar nicht so viel vor, weil wenn ich mir überlege, es fällt mir ein oder zwei im Weltcup aus und vielleicht noch einen im IBU Cup, dann sind eh schon fast alle international, hatten wir auch schon mal so eine Zeit. Also so ein gewisses, so ein gewisses Battle bauen wir schon noch oder den natürlichen Druck, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt mache ich alle Mittelalterliche, sage ich jetzt mal, die an die 30 zugehen oder also Mitte, Ende 20 sind und ich konzentriere mich nur auf die Jungen, wird es auch schwierig. Erstens, wie entwickeln die sich weiter? Und zweitens, brauchen die ja auch irgendwo den Druck, sei aber das Matchen gegeneinander, dass sie dann auch international sich beweisen können. Also ich glaube, aktuell sind wir, glaube ich, in einer ganz guten Situation, wo man so das Ganze ganz gut handeln kann, aber jeder auch weiß, dass er seine Leistung bringen kann und bringen möchte. Und dafür, glaube ich, bauen wir auch die ganzen Leute. Ohne dass man jetzt die Jungen, sage ich jetzt mal, irgendwo fallen lässt, die sind noch sehr jung, haben die immer noch Chancen, im internationalen Vergleich zu laufen, ob im IBU Cup oder zur allergrößten Not, wenn es noch nicht ganz oder irgendwo mal irgendwas brennt Richtung Junior Cup oder dann auch natürlich mit Highlights Richtung JWM, wo man immer wieder einen internationalen Vergleich hat. Also ich denke, wir schauen da schon auch drauf, wir werden jetzt da auch keine von den Jungen gleich fallen lassen oder nächstes Jahr fallen lassen, sondern so gut wie möglich zu integrieren und auch mit aufzufangen, dass sie sich weiterentwickeln und dass sie dann auch in den nächsten Jahren ganz nach oben kommen. und Leistung bringe.
Ja gut, hoffen wir mal das Beste. Dann lass uns noch den Blick nach vorne richten. Die Pläne sind ja wahrscheinlich geschmiedet, die Entscheidungen gefallen. Welche Neuerungen erwarten euch und uns denn auch in diesem Jahr?
Ja, wir machen jetzt schon wir machen alle Lehrgänge gemeinsam mit den Männern jetzt in der A-Mannschaft. Das war uns auch wichtig, erst vom logistischen Aufwand her und natürlich auch die Ressourcen so von jedem Trainer, sage ich mal, auch zu nutzen. Und glaube ich, für die Mannschaft ist auch ganz gut, wenn Männer und Frauen zusammen sind. Jetzt dann hat man gleich mal mehr Sportler zusammen. Man kann auch mal mit den Männern mal am Tisch sitzen und so weiter. Und natürlich haben wir da auch nochmal zwei Höhentrainingslager geplant, was auch nochmal ein Schwerpunkt ist. Das heißt Schwerpunkt, aber wenn man jetzt sieht, wo in Zukunft die Rennen stattfinden, vor allen Dingen die Höhepunkte, muss man das natürlich mit einplanen, den Trainingsplan, das alles gemeinsam mit den Männern absolvieren. Also das ganze Jahr eigentlich in Abstimmung mit den Männertrainern haben wir eigentlich so die Lehrgangsplanung aufgestellt bis zum Winter. Und dann erhoffen wir uns auch, dass dort auch nochmal ein bisschen Energie freigesetzt wird, egal ob es von den Trainern ist, von den Betreuern ist, aber auch von den Athleten, dass man dann gemeinsam so in die Saison reinwächst. Und das, glaube ich, ist auch mal ganz ein guter Ansatz. Heißt nicht, dass wir immer alles gemeinsam trainieren, aber man kann vielleicht die ein oder andere Einheit öfters gemeinsam gestalten, egal ob es mal eine lange Bergtour ist oder auch mal eine Radtour oder vielleicht auch mal ein Schießtraining, wo man sich battelt, wo wir vielleicht auch noch zulegen können. Ja, einfach da gemeinsam uns weiterentwickeln wollen. Und dafür, glaube ich, ist das eine ganz coole Sache.
Und wie sieht es aus mit Blinkfestivalen? Seid ihr da wieder dabei?
Blinkfestival ist auch geplant, ja. Dieses Jahr aber vielleicht ein bisschen anders. Also erst die Rennen mitlaufen ohne Lissabon ob. Ja. Das ist, glaube ich, sehr speziell.
Glaube ich auch.
War ein guter Wettkampf, aber vom Aufwand her auch relativ groß. Aber hauptsächlich die Biathlon-Wettkämpfe, die uns, glaube ich, gut tun, vor allen Dingen vom Schießen oder das Schießen, was wir auch brauchen für die Zukunft, wo wir noch vielleicht ein bisschen besser werden können, egal ob im Männerbereich oder Damenbereich. Und da nochmal so eine Woche Trainingslager dort in Norwegen abzurunden. Sage ich mal, letztes Jahr was andersrum. Da waren sie aber schon relativ müde und dann noch in der Stadt dann die Wettkämpfe laufen. Das war, haben sie gesagt, ja, war hart, wo wir heimgekommen sind. Jetzt möchten wir es eher andersrum machen, hinfahren, Wettkämpfe laufen und dann irgendwo ein bisschen so zur Ruhe kommen und gut trainieren und dann nach Hause fahren. Ja, so wäre jetzt mal der Plan.
Okay, und wo wird die Quali stattfinden?
Qualifikationen sind in Bukati.
Ah, okay, nicht mehr in Schuschön, macht er nicht mehr.
Ja, es ist natürlich immer Überlegung, es war letztes Jahr gut, aber wir müssen auch ein bisschen weiterdenken, logistisch natürlich auch für uns wichtig, wo fährt ein Wachstruck hin, wo können die Athleten relativ schnell, sage ich jetzt mal, auch am ersten Weltcuport sein, wenn ich auch mal oben bleibe. Es gibt ja doch die ein oder andere Athletin oder Athleten, die dann die Zeit, sage ich mal, weil doch nochmal eine Heimreise geplant ist, über eine Woche dort oben verbringen, kurze Anreise haben. Also ich denke, das ist so. Insgesamt natürlich haben wir irgendwo seine Favoritenorte. Vor 2 Jahren waren wir in Vuokatti, sind dann noch Kontiolahti. Das war eigentlich ganz okay, jetzt rein vom logistischen und vom Reiseaufwand her. Letztes Jahr war es gut, jetzt sage ich mal mit Schuschwen und dann Östersund, weil das dann doch wieder auf der Ebene liegt. Also spielen viele Faktoren eine Rolle natürlich, wo man also abchecken muss und für manche ist dann wieder unverständlich, aber wir haben ja doch noch mehr Dinge außenrum zu beachten, wie man das so gestalten könnte, dass es auch gut funktioniert zum Weltcup-Start. Und deswegen ist es immer ganz so einfach, dass man dann wieder dahin fährt. Wäre für mich natürlich auch wieder ganz cool gewesen in Schuschwen, aber muss natürlich dann auch die Vorteile von einem anderen Ort sehen, mit den ganzen Reisestrapazen, Aufwand, Techniker, Material und so weiter und wieder heimfliegen, IBU Cup. Und also es sind dann doch einige Sachen, was man da im Hinterkopf haben muss, dass man dann auch den richtigen Ort festlegt.
Ja. Ja, ich als Fan sehe natürlich nur den Nachteil, dass wir keinen Stream haben, ne? Also bin da sehr traurig jetzt über die Entscheidung, aber kann es natürlich nachvollziehen. Ja. Also sehr schade. Aber vielleicht kannst du ja selber was machen mit dem Handy oder so, machst einen kleinen Livestream, ne? Da kann jeder noch gucken, da wieder gelaufen wird.
Okay. Wird schwierig werden, glaube ich, am Schießstand und dann noch Trefferleistungen aufschreiben und Schießzeiten und ja, schau mal.
Alles klar. Okay, Christian, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War mal wieder sehr interessant und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und ja, der Sommer steht vor der Tür, also jetzt wird geschmiedet, ne?
Ja, klar. Jetzt geht es dann langsam wieder los. Wichtig ist wieder, die Schwerpunkte zu finden, für jeden selber auch wieder gut ins Training reinzustarten, gesund zu bleiben, das ist das Wichtigste.
Ja.
Und dann wieder, sage ich mal, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat uns wieder Richtung Winter gut vorzubereiten. Ja.
Gut, dann mach's gut und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
Ja, danke dir, Ron. Mach's gut.
Das wird eine spannende Weltcup-Quali. Ich kann es euch sagen, Leute. 3 Plätze nur frei. Ja, und es gibt so viele Athletinnen, die da vorne mitmischen könnten und auch diesen Platz oder einen dieser 3 Plätze einnehmen könnten. Also das wird richtig wild im deutschen Team. Da werden einige natürlich dann in den IBU-Cup müssen, wenn nicht sogar in den Deutschlandpokal. Ja, und wen hat er wohl gemeint, wer im A-Kader ist, die jetzt im vergangenen Winter krank war? Ich denke, er meinte Hanna Kebinger. Mal sehen, wird er dann wahrscheinlich auch in dieser oder in der nächsten Woche veröffentlicht. Und damit geht dann auch die Vorbereitung los. Bedeutet auch, dass dann im Sommer schon wieder die Sommer-Events anstehen. Also wir haben richtig viele Leute. Das Holmenkollen-Ski-Festival, dann haben wir das Bling-Festival, dann haben wir das Matafokat-Nordic-Festival, die deutschen Meisterschaften, die sich eventuell sogar überschneiden in diesem Jahr. Sehr unglücklich. Die Sommerweltmeisterschaften gibt's noch. Dann haben wir die ganzen nationalen Meisterschaften auch in anderen Ländern. Schweden ist mit dabei. Sehr früh meistens sogar im Jahr. Norwegen natürlich, Frankreich, Italien. Also alle Nationen haben natürlich auch ihre Sommermeisterschaften. Und dann kommt das City Biathlon in Dresden, das ist ja auch schon official. Es wird nicht mehr im Wiesbaden stattfinden und auch erst im September. Ja, dann ziehen die Franzosen einen Monat später nochmal mit ihren komischen Sommer-/Herbstmeisterschaften nach im Oktober. Und dann einen Monat später stehen wir schon wieder in Schuschön und Idre, wo dann die Preseason-Races sind. Die Deutschen, wie dann Christian gesagt hat, dieses Jahr im Vukati mit der Quali wahrscheinlich zeitgleich unterwegs. Also es wird auch im Sommer nicht langweilig hier im Biathlon. Nächste Woche gibt es dann den nächsten Gast. Leute, schreibt mir wie immer Fragen oder Feedback, whatever, in die Kommentare. Ja, wobei, ja, vielleicht gibt es auch mal eine andere Folge. Mal gucken. Ihr werdet es sehen und hören. Und damit, Leute, aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Gebt mir 5 Sterne, wenn ihr noch mehr davon hören wollt. Teilt das mit all euren Freunden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
Das war die Extra-Runde für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt.